Geld stinkt nicht. Oder etwa doch? Stinkt es, weil mehr Einfluss auf politische Entscheidungen hat, wer mehr Geld hat, viel mehr Geld? Elon Musk, der reichste von allen, steht im Verdacht, gleich den ganzen Staat okkupieren zu wollen. Auf viel Widerstand stößt er im Moment nicht. Die große Ungleichheit. Haben Superreiche zu viel Macht? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Antje Höning ist bei uns von der Rheinischen Post. Sie leiten dort die Wirtschaftsredaktion. Tobias Henze vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Leiter des Bereichs Staat, Steuern, soziale Sicherung. Professor Michael Hartmann ist Elitenforscher und Soziologe. Und der Wirtschaftsjournalist Ole Nymon. Ja, Sie betreiben unter anderem einen Podcast mit dem Titel Wohlstand für alle. Ja, heute haben ja 370 Superreiche, also Multimillionäre und Milliardäre, in einem offenen Brief gefordert, stärker besteuert zu werden, sonst sei die Demokratie in Gefahr. Ist das ein Anfang für mehr Gerechtigkeit? Was meinen Sie?
Wahrscheinlich nicht, denn Donald Trump hat ja eigentlich schon relativ klar gemacht, dass er gegen diejenigen Staaten vorgehen will, die gegen amerikanische Konzerne vorgehen wollen, also mehr Steuern von denen einheimsen wollen. Und von daher.
Die wollen aber freiwillig Steuern zahlen.
Das kann man natürlich immer. Man kann immer, wenn man möchte, dem Staat Geld überweisen. Und da hindert ja auch niemand diese Privatperson dran, das zu tun. Aber die fordern ja ein bisschen mehr als das.
Die eine Unterzeichnerin des Briefes ist ja auch die BASF-Erbin, die hat ja alles ausgeschlagen. Mhm. Das ist jedem unbenommen. Man sollte nur aufpassen, mehr Steuern ist jetzt nicht die Generallösung für alles. Das Problem der Macht der Superreichen liegt ja woanders. Man muss Spielregeln schaffen.
Na gut, aber viele werden ja auch nicht wirklich richtig besteuert. Das war ja der Hintergrund offenbar. 20 der 370 sind aus Deutschland. In der deutschen Diskussion, jetzt auch in dem Bundestagswahlkampf, spielt das ja auch eine Rolle, Herr Henze. Ist das ein richtiger Weg? Hat ja sowas wie Vorbildcharakter.
Auch die Reichen in Deutschland zahlen Steuern. Sie zahlen mehr Steuern als Menschen, die weniger verdienen. Und selbst wenn man die Steuern erhöht, das kann man natürlich machen, aber dann verschwindet die Ungleichheit nicht. Dann haben wir nicht automatisch Gerechtigkeit. Da gehört viel mehr dazu. Und da sollte es vor allem darum gehen, dass die Menschen, die wenig haben, in der Lage sind, mehr zu verdienen, mehr Wohlstand zu generieren. Und da braucht es, glaube ich, andere Stellschrauben, an denen wir drehen müssen.
Was meinen Sie? Man kann ja sagen, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, wo überall in allen großen Industrieländern die Steuern für Reiche und Unternehmen gesenkt worden sind, dass dieses enorme Auseinanderklaffen auch und nicht zuletzt mit dieser Steuerpolitik zu verbinden ist. Und das bedeutet, die Macht, die jemand hat, wie Musk jetzt, aber dasselbe wäre Arnault in Frankreich zum Beispiel, das kann man ja Berlusconi in Italien, das hat eben auch im Umfang damit zu tun, über wie viel Geld sie verfügen und über wie viel Geld sie verfügen, hat was mit Steuerpolitik zu tun.
Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist ja, welches Vermögen hat man, das andere, welches Einkommen hat man. Und speziell die Unternehmen in Deutschland leiden ja darunter, dass sie im internationalen Vergleich viele Steuern zahlen. Also man sollte sich hüten, alles über einen Kamm zu scheren.
Ich schere da gar nichts über einen Kamm. Also ich sage, Vermögen und Einkommen sind zwei verschiedene Sachen, ja. Aber die höchsten Einkommen entstehen aus großem Vermögen.
Also 10% der Steuerzahler zahlen 50% des Steueraufkommens.
Einkommensteuer.
Genau, und deshalb, also ich glaube, das Einkommensteuer ist nicht das Problem.
Nein,
an der Sache.
Also ich sage jetzt mal Beispiel Vermögen. Wenn aus Vermögen Einkommen entsteht, das wird ja in der Regel bei den Summen, um die es da geht, also nehmen Sie die Quanterben oder nehmen Sie den Anteilseigner von Hapag-Lloyd, die werden gleich neu investiert über Vermögensverwaltungsgesellschaften. Und das ist dann zu einem minimalen Steuersatz in der Regel zwischen 0% und 3%.
Herr Hartmann, ist ja richtig, dass Unternehmen früher mehr Steuern auch in Deutschland gezahlt haben. Insgesamt sehen wir eben international den Trend zu geringeren Unternehmenssteuern. Und wenn wir da nicht mitziehen, wenn wir das ignorieren, dann laufen wir eben Gefahr, dass Investitionen noch mehr als heute woanders stattfinden. Und das schlägt sich dann negativ auf unseren Wohlstand, auf unser Wachstum aus. Und wir sehen es schon. Wir sind schon da, dass wir sagen müssen, wir haben eine Steuerbelastung, die ist im Grunde nicht konkurrenzfähig. Und wir müssten eigentlich was tun, damit mehr Unternehmen bei uns investieren, weil so entsteht letztendlich neuer Wohlstand. Und so können wir auch wirklich dann effektiv die Schere zwischen Arm und Reich verkleinern.
Also wenn Sie sich angucken, diese Unternehmen, ich gebe Ihnen recht, die zahlen gerne weniger Steuern. Die Kehrseite ist aber eine Infrastruktur. Also wenn Sie die Brücke, ich meine, Sie kommen ja beide aus dem Kölner Raum, wenn Sie sich die Brücke angucken, die seit Jahr und Tag da im Sauerland nicht befahrbar ist. Und ich kann ja, also Karlsruhe, das ist eine einzige Baustelle, wo die A8 und die A5 zusammenlaufen. Die Zugverbindungen zwischen Frankfurt und Karlsruhe, egal was Sie nehmen, Infrastruktur muss bezahlt werden und sie wird bezahlt zu großen Teilen durch Steuern. Das heißt, man kann die Unternehmen dann auch fragen, was ihnen wichtiger ist. Und ich glaube,
da ist die Antwort ja einfach. Wenn wir mehr Wachstum hätten, wir haben jetzt das dritte Rezessionsjahr in Folge, dann würden die Unternehmen auch bei den herrschenden Steuersätzen viel mehr Steuern zahlen können. Ja. Und das ist das Problem.
Wobei die Frage ja ist, ob die Steuereinnahmen, glaube ich, 1 Billion haben wir insgesamt. Ist ja auch schon ein ganz schönes Sümmchen. Lassen Sie uns noch mal vielleicht etwas grundsätzlicher werden. Wir haben es gerade schon gelernt, Einkommen, Vermögen ist nicht das Gleiche. Aber wer ein großes Vermögen hat, hat natürlich auch ein gutes Einkommen. Er lebt ja auch von diesem Vermögen. Hat man der Begriff Parallelgesellschaft, der wird ja häufig im Zusammenhang mit migrantischen Communities, also arabischen Clans zum Beispiel, verwendet, weil die nicht Werte und Normen unserer Gesellschaft akzeptieren. Könnte man diesen Begriff auch auf zumindest einige dieser Superreichen anwenden?
Das ist unterschiedlich, aber ich würde sagen, man kann das im Grunde für die gesamte Gruppe so anwenden, weil sie in vielerlei Hinsicht sich nicht unterscheiden von normalen Menschen. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, die sind alle geizig und was weiß ich oder unsympathisch. Das ist eine Mischung wie in der Bevölkerung auch. Aber sie haben zwei Eigenschaften, die sie abheben. Das eine ist, dass sie in ihrer großen Mehrheit, und ich kenne doch relativ viele, in ihrer großen Mehrheit glauben, dass Regeln für sie nur begrenzt gültig sind, dass sie eigene Regeln setzen können. Das variiert auch. Manche machen das sehr massiv, andere eleganter. Und das Zweite, dass sie keine wirkliche Vorstellung davon haben, wie die große Mehrheit der Bevölkerung lebt. Dafür ist die Kluft einfach zu groß und das ist dann nicht böswillig, sondern sie haben einfach keine Vorstellung. Also wenn man über Durchschnittseinkommen diskutiert und fragt dann, wo sie bestimmte Einkommen ansiedeln. Da gibt es Studien, die zeigen ganz schön, wenn man nach der Armutsgrenze fragt, dann ist das für die Leute da, wo statistisch gesehen das mittlere Einkommen verläuft.
Gut, das ist in der Tat eine Frage, Frau Höning. Wer arm ist und wer nicht arm ist, das hängt ja auch mit der Frage zusammen, wie arm definiert wird. Da gibt es eine statistische Maßgabe, 60% unter dem durchschnittlichen Einkommen der jeweiligen Gruppierung des jeweiligen Haushaltes, Familien mit, ohne Kinder, Alleinstehende, wer 60% nur dieses Einkommens des durchschnittlichen erreicht, gilt als arm. Wie viel Armut gibt es denn in Deutschland? Wie groß ist das Problem?
Ja, das ist eine ganz schwierige Armutsdefinition, weil es auf so einen Relativwert absetzt. Wenn alle Menschen doppelt so viel verdienen wie bisher, sind nach wie vor genauso viele unter der Armutsgrenze, weil es eben diese Regel ist 60% vom mittleren Einkommen. Und am stärksten, also diese Armutsmessung ist sehr problematisch und sagt im Grunde nichts aus. Und Armut in Deutschland ist sicher auch nicht zu vergleichen mit Armut in Griechenland oder USA oder geschweige denn von Ländern jetzt wie Afrika, kann man noch weniger vergleichen. Klar ist, in Deutschland ist vor allen Dingen eine Gruppe betroffen, alleinerziehende Frauen, die nicht in der Lage sind, durch die Situation, durch die schlechte Kita-Versorgung berufstätig zu sein und ein eigenes Einkommen zu haben. Und da ist ja die Zahl rund ein Viertel dieser Gruppe gilt nach der Definition als arm.
Ense, wenn man jetzt so die andere Sichtweise nimmt und sagt oder fragt, wie reich ist ein Land und wie ist dieser Reichtum im Land verteilt, haben wir da ein großes Verteilungsproblem?
Wir sehen auf jeden Fall, dass eine relativ geringe Gruppe einen relativ großen Anteil des Vermögens hat. Und das erklärt sich vor allem dadurch, dass wenige Menschen über Betriebsvermögen verfügen, sprich Unternehmer sind, und gerade die haben eben die hohen Vermögen. Und deswegen ist es auch so schwierig, über dieses Vermögen zu diskutieren, weil uns ist allen klar, Betriebsvermögen bedeutet, da sind Unternehmen, die funktionieren, die stellen Menschen ein, die beschäftigen Menschen, die sorgen dafür, dass es zu guten Löhnen kommt und auch eben zu Wohlstand kommt. Von daher gibt es eben zwei Seiten. Auf der einen Seite, ja, es gibt relativ wenige Menschen, die über viel Vermögen verfügen. Und gleichzeitig ist das im Grunde die Konsequenz einer Marktwirtschaft. Also im Grunde ein Nebeneffekt davon, dass wir auch wollen, dass Unternehmen investieren. Robert Habeck hat gestern gesagt, das nächste Google soll aus Deutschland kommen. Wenn das der Fall würde, dann hätten wir den nächsten Milliardär in Deutschland. Aber wir wollen es ja offensichtlich auch, weil wir natürlich davon ausgehen, dass da dann eben neue Jobs entstehen, die wieder für mehr Wohlstand sorgen.
Also ich würde da gleich noch mal gerne nachfragen. Aber Nymon, Der Titel Ihres Podcasts heißt ja Wohlstand für alle. Inwieweit ist das eigentlich möglich? Ist das eine Utopie oder ist es doch eher Populismus?
Ich glaube nicht, dass es eine Utopie ist. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der unglaublicher Reichtum produziert wird. Und den muss man ja gar nicht unbedingt in Geldreichtum messen. Es ist ja so, dass unglaublich viele nützliche Dinge, nennen wir sie einfach mal, in dieser Gesellschaft hergestellt werden, die beispielsweise überhaupt nicht verkonsumiert werden, weil diejenigen, die sie gerne hätten, kein Geld haben. Wir sehen zum Beispiel, was in den Supermärkten weggeschmissen wird, um mal ein, vielleicht nennen Sie es populistisches Beispiel zu geben, dass also unglaublich viel, was produziert wird, weggeschmissen wird, weil diejenigen, die es vielleicht gerne hätten, kein Geld haben und deshalb dann auch nicht darauf zugreifen können. Aber ich würde in der Tat behaupten, es wird genug hergestellt, damit jeder Mensch auf dieser Erde erstmal keinen Hunger leiden müsste und auf jeden Fall deutlich besser dran wäre als heute. Da glaube ich fest dran.
Und wie sollte man das herstellen, diesen Wohlstand? Haben Sie da eine Idee?
Nun, langfristig gesehen, also wirklich, wie man auf so eine wirklich egalitäre Wohlstand für alle Gesellschaft hinkommt, das ist jetzt eine extrem schwierige Frage, aber ich kann zumindest mal sagen, wie man es nicht machen sollte, da würde ich nämlich dem Herrn Hartmann recht geben, so wie man es die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Es stimmt in der Tat, Deutschland ist ein Hochsteuerland. Die Frage ist nur...
Aber genau, für Unternehmer ist das ein Hochsteuerland. Aber das Ziel, eine egalitäre Gesellschaft zu haben, würde ich ja mal in Frage stellen. Also egalitär war die Gesellschaft in der DDR. Da wollen wir sicher nicht hin zurück. Gewisse Unterschiede sind ja auch immer Anreiz. Also wir sollten sicher keine egalitäre Gesellschaft haben, sondern was wir haben sollten, ist Chancengleichheit. Ja. Und die müssen wir herstellen, damit die Kinder aus armen Familien die gleichen Chancen haben wie die aus reichen Familien, damit die alleinerziehende Mutter genauso Chance hat zu arbeiten wie eine Frau, die sich eine Kinderfrau leisten kann.
Das ist jetzt eine ganz grundsätzliche Frage, wie man auf die Welt blickt. Ich glaube, die werden wir heute diese Frage, wie wünscht man sich eine ideale Welt, die werden wir heute nicht klären. Sondern das Ding ist doch Folgendes. Deutschland ist in der Tat ein Hochsteuerland, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Die Frage ist nur, wer zahlt die Steuern und wie verändert sich das im Laufe der Zeit? Und wir konnten im Laufe der letzten Jahrzehnte sehen, und das ist eben nicht nur die Einkommensteuer, weil Sie hatten vorhin gesagt, ja, das ist ja nur die Einkommensteuer oder so, aber wir haben gesehen, man hat bei den Unternehmenssteuern die gesenkt, wir haben gesehen, dass die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, dass es Erbschaftssteuerreformen gab, die Reichen zugute gekommen sind. Das heißt, wir haben an so vielen Ecken und Enden eine Privilegierung der Reichen gehabt und andererseits eine, ich sag mal, durchaus Schwächung derer, die von ihrem ganz normalen Brotjob leben, beispielsweise dadurch, dass Konsumsteuern erhöht worden sind oder auch neu eingeführt worden sind. Und da sieht man ja schon, dass quasi der Staatshaushalt immer weniger von denen finanziert wurde, die extrem viel haben. Das kann man ja durchaus so sagen.
Gut, und da aber die ist Gründe, dann die Frage, warum das so geschehen
findet
ist.
Findet man das sinnvoll? Und da würden ja, glaube ich, viele Ökonomen sagen, nein, da können wir nichts machen, denn das Kapital ist ein scheues Reh, das können wir nicht verscheuchen, da müssen wir ganz vorsichtig sein mit denen. Und nach der Logik müssten wir ja eigentlich permanent immer weiter die Steuern für die Unternehmen und die Reichen senken, damit die nicht abspringen und weiterhin Arbeitsplätze erhalten.
Der Podcast heißt ja Wohlstand für alle, ist ja Ludwig Erhard. Und von ihm ist ja auch der schöne Satz, wenn die Flut steigt, heben sich alle Boote. Und darum ist die Lösung nicht, jetzt alle massiv zu besteuern, sondern Wachstum herzustellen, von dem alle was haben. Und zum Thema Vermögensteuer, das hat man nicht etwa abgeschafft, damit man die Reichen entlastet und die Armen mehr belastet werden, sondern man hat die abgeschafft, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so wie ihr die konstruiert habt, geht das nicht. Die Bemessungsgrundlage ist völlig
unverständlich.
Und sie bringt vor allen Dingen nichts. Das ist ein irrer Aufwand
Frau
für wenig
Geld. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, 1997 hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen moniert. Sie wurde dann ausgesetzt, nicht abgeschafft. Der Bundesrat hat eine verfassungskonforme, mit Mehrheit, wie er meinte, verfassungskonforme Lösung gefunden, die aber dann die Bundesregierung aus Union und FDP hat liegen lassen bis zum heutigen Tag. Also ob das jetzt tatsächlich verfassungswidrig ist, weiß ich nicht.
Mit der Begründung, weil es Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis steht.
Ich sag mal ganz einfach, als es um Studiengebühren ging, hat das niemanden interessiert. Wenn Sie mal einen BAföG-Antrag gestellt haben oder jetzt die Grundsteuer. Die Grundstücke werden ja dafür bewertet. Das war ja ein Argument, das muss man alles bewerten. Und dann kann unser Finanzminister in Baden-Württemberg, kommt dann immer, dann müssen wir die Ferraris in der Garage und so. Dann sage ich, wenn man sich das nüchtern anguckt bei den wirklich großen Vermögen. 90% sind Betriebsvermögen, Finanzvermögen, also Anteile an anderen Unternehmen und Immobilienvermögen. Der mag ruhig drei Ferraris haben und meinetwegen auch ein Picasso an der Wand. Das spielt fürs Gesamtvermögen keine Rolle. Das heißt, wenn man das mal unberücksichtigt lässt, steuerlich gesehen, wäre das überhaupt kein wirklich nennenswerter Einbuße. Den Rest kann man erfassen. Abgeltungssteuer wird sowieso gemacht. Man müsste das nur wieder personenbezogen machen. Grundstücke werden jetzt alle bewertet. Und Betriebsvermögen könnte man einfach so machen, wie man das bei Erbschaften auch macht. Ich glaube, es ist das 12,8-fache des durchschnittlichen Gewinns der letzten Jahre. Dann hätte man die drei wesentlichen Punkte.
Wir wollten ja, sollen vielleicht auch mit Zahlen und Statistiken ein bisschen zurückhaltend sein, weil das natürlich auch etwas schwierig ist, dann immer gleich in dem Kontext nachzuvollziehen. Vielleicht kann man es auch Henze etwas einfacher fragen. Herrscht in Deutschland Steuergerechtigkeit?
Ja, im Grundsatz herrscht deswegen Steuergerechtigkeit, weil ja die Steuern, die erhoben werden, politisch beschlossen wurden. Und wir haben in der Tat Steuern, gerade die Einkommensteuer, die berücksichtigt, dass Menschen, die mehr verdienen, die berühmten starken Schultern, auch mehr bezahlen, auch proportional, also relativ zum Einkommen, mehr bezahlen als die Menschen, die wenig verdienen. Von daher ist das schon erstmal steuergerecht. Und natürlich kann man über verschiedene andere Steuerarten sprechen. Aber gerade wenn Sie die Vermögensteuer ansprechen und sagen, beim Betriebsvermögen nehmen wir das 12,8-fach und fertig. Naja, das ist ja gerade der Punkt. Betriebsvermögen ist ja auch volatil. Wenn Sie Aktien halten, sehen Sie das tagtäglich, aber es gilt natürlich auch für Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Von daher ist das erstmal sehr, sehr ungerecht, wenn Sie sagen, ja, ich bewerte mit dem 12,8-fachen und berücksichtige überhaupt nicht, wie gerade die aktuelle Entwicklung ist. Wenn wir heute Betriebsvermögen bewerten, kommen wir zu anderen Ergebnissen, als wenn wir es vielleicht vor 5 oder 7 Jahren oder vor 5 oder 7 Monaten gemacht haben, weil natürlich eine Wirtschaftskrise sich da auch auswirkt auf die Erwartungen der Unternehmen. Und ich glaube, das dürfen wir insgesamt nicht vergessen. Wir sind in einer Wirtschaftskrise und die Frage ist ja, wie kommen wir da raus? Und wir kommen sicherlich nicht mit einer Vermögensteuer daraus. Deswegen, egal ob es verfassungswidrig ist oder nicht, sie wäre eben wirtschaftsfeindlich. Sie würde verhindern, dass Unternehmen mehr den Standort Deutschland wählen oder in Deutschland eben aktiver sind. Und da sehe ich das große Problem, neben dem Punkt, dass es in der Tat sehr bürokratisch ist und eben auch ungerecht, weil ich diese Wertfeststellung nur sehr, sehr schwierig machen kann. Und naja, man immer zu verschiedenen Meinungen dazu kommen kann.
Man macht es bei der Erbschaftssteuer auch. Das sind immer so.
Das heißt ja nicht, dass das deswegen gerecht ist, nur weil man es da macht.
Das ist was anderes. Man findet Lösungen, wenn man will.
Aber sehr komplex und kompliziert. Vielleicht sollten wir bei der Vermögensteuer, gut, das ist ja ein Aspekt. Wir haben 10% der Haushalte in Deutschland haben 56% des Gesamtvermögens. Die Vermögensunterschiede, die da entstehen über Generationen hinweg, sind vor allen Dingen ja durch Erbschaften und Schenkungen entstanden. Das nicken Sie jetzt auch alle. Ist das eher das Problem, dass bei der Erbschaftssteuer einfach mehr getan werden muss, um dieses weite Auseinanderklaffen dieser Schere zu verhindern?
Das ist interessant und es ist interessant, wer das gerade alles fordert. Also auch sehr liberale Ökonomen wie Monika Schnitzer, die Chefin der Wirtschaftsweisen, fordert eine Reform der Erbschaftssteuer, das breiter zu fassen. Heute hat sich der IFO-Chef Clemens Fuß geäußert, alles ja sehr liberale Ökonomen, die sagen, die Erbschaftssteuer muss anders gestaltet werden, damit man da mehr erfasst. Das Problem ist natürlich, dass man das geschickt machen muss, weil was ja nicht sein darf, bei Reichen denkt man ja immer schnell an Typen wie Elon Musk oder unangenehme Menschen, die in Kitzbühel sich aufführen. Es sind ja auch schnell die Handwerker, die kleinen Mittelständler, die haben hohe Vermögen, Betriebsvermögen, aber um diese Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer zu bezahlen, müssten sie darauf Kredite aufnehmen, auf das Betriebsvermögen, weil sie ja das Geld nicht im Keller liegen haben, sondern in Form von Maschinen gebunden haben.
Aber das müssen ja auch sonst Menschen machen, wenn sie ein größeres Erbe antreten. Also ich habe eine Frau im Freundeskreis, die hat von einer Nachbarin, also die sind nicht verwandt, dementsprechend fällt da noch mal deutlich mehr Erbschaftssteuer an, die hat von deren Haus vererbt bekommen. Und da ist es dann zum Beispiel auch so, dass sie einen Kredit aufnehmen muss, um das abbezahlen zu können.
Also
das
müssen doch
ganz normale Leute jeden Tag machen. Na gut, das müssen ja ganz normale Leute jeden Tag machen, von daher weiß ich nicht, was daran so ungerecht sein soll.
Naja, aber die Betriebe können wir nicht zwingen, sich für die Erbschaftssteuer mit Krediten zu belasten. Der Punkt, den die beiden Ökonomen sagen, den finde ich total nachvollziehbar. Die sagen, derzeit ist es ja so bei der Erbschaftssteuer, man wird als Betrieb befreit zu hohen Maßen, wenn man verspricht, 5 Jahre keine Arbeitsplätze abzubauen. Und das ist auf den ersten Blick eine gute Regel, aber auf den zweiten Blick verhindert das natürlich, dass Unternehmen sich anpassen. Die dürfen nicht abbauen, obwohl sie eigentlich müssten, um sich dem Markt anzupassen, weil sie dieser Erbschaftssteuer ausweichen wollen. Und da muss man ran.
Den Arbeitsplätzen stimmt schon nur begrenzt, weil es um Lohnsummen geht. Mhm. Und bei Inflation kann man durchaus Arbeitsplätze abbauen, wenn die Lohnsumme dann gleich bleibt. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man sich Deutschland anguckt, und es ist egal, welche Reichenliste Sie nehmen, ob nach Einzelpersonen wie bei Forbes oder nach Familien bei beim Manager-Magazin, unter den 100 Reichsten finden Sie immer 80% Erben. Und das sind so viele, weil die Erbschaftssteuer in Deutschland bei großem Vermögen praktisch nicht greift. Also das geht ja bis hin zu solchen Fragen wir jetzt bei Döpfner, bei Springer. Ich habe ja erst das nicht geglaubt, als die Meldung dann kam. Er hat von Friede Springer Aktien für 1 Milliarde Euro geschenkt bekommen. Also wäre Schenkungssteuer 500 Millionen, ist kein Familienmitglied und nicht. Die haben steuerlich alles korrekt, sie haben einen Weg gefunden, weil er sein Privatvermögen von knapp 280 Millionen kurz zuvor in Springer-Aktien investiert hat. Das ist begünstigtes Vermögen dann. Der hat keinen Cent Steuern gezahlt auf 1 Milliarde Schenkung. Und das finden Sie ganz massiv jetzt bei der Erbenwelle, die ja jetzt kommt, überall. Und da kann mir niemand erzählen, dass solche Unternehmen, die ja nun wirklich gut verdienen, nicht in der Lage sind, eine Erbschaftssteuer, die dann über 10 Jahre gestreckt werden kann, ist ja kein Problem.
Ja, aber wir müssen den kleinen Handwerker im Blick behalten. Der hat auch ein Betriebsvermögen von 3 Millionen Euro. Und das wäre schlimm, wenn wir den über die Erbschaftssteuer absetzen.
Es gab sogar aus der SPD einen Vorschlag, wenn ich das richtig gelesen habe, Freibetrag von 1 Million. Und alles, was drüber ist, wird dann besteuert. Es gibt interessanterweise ja bei den, wenn es um Betriebsvermögen geht, gibt es ja ab 26,2 Millionen Euro Betriebsvermögen eine Bedürftigkeitsprüfung, die meistens zugunsten der Erben ausfällt. Kann man auch nicht so leicht erklären, Herr Hensel.
Das ist ein sehr komplexes System mit Regeln, die man in der Tat zumindest als Laie oder nicht Steuerberater in diesem Bereich kaum nachvollziehen kann. In der Tat gibt es deswegen ja auch Ideen zu sagen, wir besteuern alles, aber dann mit einem deutlich geringeren Steuersatz. Bei Steuern müssen wir uns immer zwei Fragen stellen. Der Staat will wissen, was ist da für mich drin, was kriege ich an Aufkommen? Und als Ökonom würde ich sagen, die entscheidende Frage ist, was passiert denn wirtschaftlich dann? Und man muss sich klar machen, jede Steuer hat ökonomische Folgen. Und wenn ich bei den Unternehmen, egal ob das gut verdient oder nicht ganz so gut verdient, einen Teil wegnehme, dann hat das Unternehmen nur mal weniger Möglichkeiten, Dinge zu gestalten. Das können Investitionen sein, das können Lohnerhöhungen sein, das können natürlich auch Ausschüttungen sein. Das weiß ich vorher nicht. Ich muss mir nur klar machen, ich reduziere den Spielraum der Unternehmen. Und das kann eben durchaus negative Effekte für unsere Volkswirtschaft haben, weil wir wollen ja eben mehr Investitionen, wir wollen gute Löhne und wir gönnen vielleicht auch dem einen oder anderen mal eine Ausschüttung, worauf dann auch Kapitalertragsteuer fällig wird. Von daher ist die Stoßrichtung die entscheidende Frage für mich. Und wie gesagt, ohne Steuern geht es natürlich nicht, aber es gibt auch keine Steuern, die keine ökonomischen Folgewirkungen haben.
Nehmen wir ein simples Beispiel BMW, weil das immer so spektakulär ist mit den Quanterben.
Vielleicht ist das falsche Beispiel, gerade deswegen. Wenn man immer bei Frau Klatten dann kann man nicht Politik machen, glaube ich.
Nein, das ist der entscheidende aber Punkt. Das gilt ja, man kann ja nur bei den Unternehmen, die als Aktiengesellschaften zur Veröffentlichung verpflichtet sind, sehen, wie sind die realen Verhältnisse. Da gibt es genug von, wenn man sich die anguckt, kann man sagen, okay, alles, was für das Unternehmen an Investitionen und so weiter anliegt, ist erledigt und dann gibt es die Ausschüttung. Und wir reden jetzt nur über die Dividende oder die Ausschüttung, die an reiche Personen geht. Das hat mit den Investitionen des Unternehmens und den Arbeitsplätzen überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat was damit zu tun, was die da mit dem Geld hinterher machen, ist ja deren Sache. Wenn man das besteuern würde, gäbe das schon enorme Summen und das hätte mit dem Unternehmen nichts zu tun. Man müsste jetzt sagen, okay, bei Familien, großen Familienunternehmen, die nicht als Aktiengesellschaften organisiert sind, sind die Strukturen vergleichbar. Das kann man nicht, ich weiß, da müsste man Veröffentlichungspflichten wahrscheinlich ändern, aber es ist unwahrscheinlich zu glauben, dass in einer Branche, wo ein Unternehmen als Aktiengesellschaft gelistet ist und ein gleich großes Unternehmen als Familienunternehmen, dass sich da die Gewinnverhältnisse gravierend unterscheiden.
Ja, was wollen wir jetzt damit sagen? Wir sind uns, glaube ich, einig, dass man bei der Erbschaftssteuer was tun muss, um sie gerechter zu gestalten, um alle Vermögen einzubeziehen. Ja. Die Idee von den Ökonomen ist ja, niedrige Sätze, aber mehr erfassen, das ist in Ordnung. Nur vergessen Sie nicht die armen Handwerker und Mittelständler. Die sind mit DAX-Konzernen nicht zu vergleichen.
Nein, aber die sind bei den jetzigen Freibeträgen schon weitgehend
raus. Ja, 1 Million Betriebsvermögen ist schnell ein Unternehmen drüber.
Ja, aber man hat Freibeträge für Familienangehörige, also bei Erbschaftssteuer gibt es ja nun wirklich, die sind zwar lange nicht erhöht worden, aber 500.000 für Ehepartner plus Versorgung 250.000, für Kinder nochmal 400.000. Da ist man schnell in der Summe, wenn man es geschickt vererbt, bei über 3 Millionen und damit sind die alle raus.
Also die Sendung hat ja auch eine politische Dimension, es geht ja auch um politische Macht oder besser gesagt um Einfluss auf politische Macht. Es gibt ja viele Lobbyisten in Berlin und anderswo, die kommen von den Gewerkschaften, von den Kirchen, von den NGOs, auch Greenpeace ist zum Beispiel sehr aktiv, aber ist trotzdem der politische Einfluss, das Netzwerk in die Politik ungleich verteilt, Herr Hensel?
Ich kenne oder lese von vielen Interessenvertretern, die versuchen, eben ihren Einfluss geltend zu machen. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Player und Politik ist eben aufgerufen, vielleicht auch allen zuzuhören, aber dann schlaue Entscheidungen zu treffen. Also ich sehe jetzt in Deutschland, wenn Sie darauf hinaus wollen, jetzt nicht, ich sehe keinen Elon Musk, der hier der Politik sagt, was sie zu tun hat. Das sehe ich in der Tat nicht.
Aber interessant ist, heute ist ja gerade veröffentlicht worden vom Bundestag die neue Liste der Parteispenden. Das ist sehr interessant, eine sehr interessante Lektüre. Findet man viele namhafte Unternehmen und Verbände. Und verteilt sich natürlich schon die Parteispenden auf der Wirtschaft ungleich. Das kann man sicher so sagen. CDU und FDP bekommen da besonders viel. Dann gibt es auch Ausnahmen. Sarah Wagenknecht 1 Million Euro, 1,2 Millionen. Aber das ist schon interessant.
Ich glaube, die AfD hat jetzt auch eine größere Spende bekommen. Ja, die Frage, wir haben ja keinen Elon Musk, kann man sagen, noch nicht. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr? Man redet immer von Oligarchie, die dann sozusagen ein Staat im Staat ist, die Demokratie aushöhlt. Ist das bei unserer Verfassung, die ja ganz anders ist als die USA, wir haben ein ganz anderes Sozialsystem, wir haben eine ganz andere verfassungsrechtliche Absicherung. Sehen Sie das trotzdem als Gefahr?
Naja, ich glaube, dass jeder Staat erst einmal in der Form übernommen werden kann, wie es in den USA gerade stattfindet. Also ich meine, was macht denn Elon Musk jetzt gerade? Er wird wahrscheinlich in seiner Position, die er da jetzt hat, dafür wird er wahrscheinlich im Gegenzug schöne Subventionen und all das bekommen. Daran ist nichts illegal. Er schafft es, sich noch anderweitig zu bereichern. Zum Beispiel hat er dieses Ministerium Doge genannt. Ja? Also er hat quasi eine Kryptowährung damit, die Doge heißt, pusht er damit, dass er sein Ministerium so nennt und verdient sich daran eine goldene Nase. Das sind ja alles erstmal Sachen, die sind zwar fragwürdig, aber die sind nicht illegal. Von daher ist in der Tat die Frage, warum sollte das hier nicht auch möglich sein? Und wenn ich mich so umschaue, dann muss ich ehrlich sein, sehe ich schon gerade in der Presse, gerade in der konservativen Privatpresse, insbesondere bei Springer durchaus das Bestreben, so etwas zu pushen. Das ist ja sehr interessant zu sehen, wie sich zum Beispiel Ulf Poschardt und Co. Gegenüber Elon Musk verhalten. Die Hofien den ja regelrecht, obwohl der rechtsradikale Tweet schreibt. Und, gut, kann mir schon vorstellen, dass die in Zukunft, wenn in Deutschland solche Gestalten auftauchen würden, das auch hier befördern würden, klar.
Also gut, jetzt kann man, ob man jetzt Elon Musk gut findet oder nicht gut findet, ist von der freien Meinung gedeckt, dem Recht auf freie Meinung. Es ist ja die Frage, inwieweit so etwas hier auch passieren könnte. Hat man oder haben wir das vielleicht schon? Interessant ist ja der Unterschied zwischen USA und Deutschland. Die dortigen und Russland und Ukraine auch, die dortigen Oligarchen gehen an die Öffentlichkeit, produzieren sich so als kleine Showstars, machen einen riesen Aufwand in der Öffentlichkeit, machen auf sich aufmerksam. Das kann niemand übersehen, diese Leute. Bei uns sind die ja eigentlich in der Deckung. Ist das sozusagen ein Unterschied in der Wirtschaftskultur?
Ich glaube nicht. Es hat sehr viel zu tun. Also bis in die 30er Jahre war das auch in Deutschland anders. Wenn Sie alte Handbücher lesen aus den 20er Jahren, da finden Sie alles über die Personen und im Kaiserreich sowieso. Da wurde man dann eben geadelt und wie auch immer. Das hat mit zwei verlorenen Weltkriegen zu tun, wo die Eliten die Hauptverantwortung für getragen haben. Und danach sind sie in Deckung gegangen. Nachvollziehbar. Und das hat sich dann kulturell verstetigt. Ich glaube auch nicht, dass man die USA als Beispiel nehmen soll, weil da die Verquickung von Politik und Wirtschaft traditionell sehr eng ist, also unter den Robert Barons, Rockefeller, Morgan und so weiter. Frankreich würde ich immer viel eher als Beispiel heranziehen. Wenn man sich Frankreich anguckt, was ja in vielerlei Hinsicht Deutschland kulturell vergleichbarer ist. In Frankreich haben die Milliardäre einen ungeheuren Einfluss auf die Politik. Sarkozy wäre nicht Präsident geworden, da bin ich sicher, ohne die massive Unterstützung von Milliardären wie Bolloré. Und der jetzige Staatspräsident wäre nicht Staatspräsident geworden ohne die Unterstützung des reichsten Europäers Bernard Arnault.
Das ist der Chef des Luxuskonzerns LVMH.
Genau. Ja. Ich möchte Ihrer beiden These aber widersprechen, dass uns in Deutschland Verhältnisse wie in den USA drohen.
Ich sage, das ist unmöglich. Nicht, dass sie drohen.
Nein, ob
das
passiert, müssen wir sehen. Auch, ich glaube, es ist nicht möglich, genauso wie heute nicht Weimar ist, aus dem einfachen Grund, eine Macht wie der US-Präsident, sie hat mit Dekreten im Handstreich in wenigen Tagen Dinge in großer Größenordnung umzugestalten, gibt es in Deutschland zum Glück nicht. Wir haben, da müssen die Gesetze durchs Parlament, so stark ist kein Kanzler ausgestattet, geschweige denn der Bundespräsident. Wir haben ein konstruktives Misstrauensvotum, das große Umwälzungen erstmal verhindert. Und das ist auch gut so. Also ich glaube, man sollte jetzt keine Panik machen. Nein. In Deutschland droht keine Übernahme. Aber und die Eliten an sich, wir müssen aufpassen, dass wir, die sind erstmal nichts Böses. Wir können über das Thema Besteuerung immer reden, aber reiche Menschen sind nicht böse Menschen automatisch, wie wir am Anfang
auch gesagt haben. Vor einigen Jahren war es ja sogar so, dass wir gefordert haben, dass mehr Quereinsteiger in die Politik kommen, dass Praktiker in die Politik kommen, die im Zweifelsfall natürlich auch Geld haben, sonst wären sie keine erfolgreichen Praktiker. Von daher ist die Diskussion in Teilen auch etwas skurril.
Nein, die Diskussion, also wenn Sie sich Länder wie Frankreich angucken oder Italien unter Berlusconi, das hat ja Folgen bis heute. Meloni ist von Berlusconi im Grunde hoffähig gemacht worden. Und Berlusconi war in einer Person Staatschef, einer der reichsten Männer des Landes und kontrollierte die Medien. Das heißt, auch da hätte man in Italien vorher sagen können, das kann nicht so sein. Und für die USA, ich könnte Ihnen Bücher aus den 80ern und 90ern meterweise geben, Checks and Balances hieß das immer. Das System wäre so stabil, da würden die sich immer gegenseitig kontrollieren. Ja, Pustekuchen. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass das in Deutschland kommt. Das glaube ich auf absehbare Zeit nicht. Aber ich habe gesagt, das, was in Frankreich passiert, das ist nicht so weit entfernt, weil da die Einflussnahme viel eher unter der Oberfläche verläuft.
Aber gerade in Frankreich funktioniert der Rechtsstaat ja auch. Sarkozy ist verurteilt worden und trägt Fußfesseln.
Trägt eine Fußfessel, ja.
Herr Hinze, wir haben ja, Ludwig Erhard ist jetzt mehrfach hier genannt worden, der Vater der sozialen Marktwirtschaft, also Wohlstand für alle, war ja tatsächlich auch ein Begriff, den er geprägt hat. Das hat ja funktioniert über viele Jahrzehnte. Dann so Begriffe wie Deutschland AG, wo sich also quasi Arbeitnehmer und Arbeitgeber immer geeinigt haben. Letztendlich geht es auch um die politische Stabilität im Land. Der rheinische Kapitalismus, wie er dann zu Adenauers Zeiten noch genannt wurde, also ein temperierter, auch auf breiten Wohlstand ausgerichtetes kapitalistisches System. Da gab es zwar Unternehmer und Arbeiter, Kapital und Arbeit, hat aber irgendwie funktioniert. Besteht jetzt die Gefahr, dieses Erfolgsmodell, das Deutschland ja über Jahrzehnte stabil gehalten hat und Wohlstand geschaffen hat, dass dieses Erfolgsmodell vielleicht zu Ende geht?
Ja, wir sehen, dass unser Erfolgsmodell, unser Geschäftsmodell in Gefahr ist, ganz klar. Wir haben Branchen, die waren über Jahre sehr, sehr stark, weltweit sehr, sehr stark. Die haben unheimlich gute und auch gut bezahlte Jobs geboten, tun sie in Teilen auch heute noch. Aber wir sehen eben, dass es Technologien gibt, wo wir nicht ganz vorne dabei sind. Und das ist im Grunde, was mich besorgt und wo ich auch sagen würde, wir müssen mehr darüber sprechen, wie wir es wieder schaffen, eben zu Wachstum zu kommen, zu Dynamik zu kommen und nicht nur darüber sprechen können, wie wir sozusagen von einem dann was wegnehmen, um es zu verteilen. Das gehört auch dazu in einer sozialen Marktwirtschaft, ja, aber es gehört eben auch dazu, dass wir schauen, dass wir zu Stärken kommen. Und wenn ich an verschiedene Branchen denke, die, wie gesagt, in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark waren, dann ist doch Zweifel, ob das so in den kommenden Jahren noch sich so fortsetzt.
Und man muss aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Robert Habeck hat ja den Vorschlag gemacht, jetzt auch Kapitalerträge der Sozialversicherung zu unterwerfen, weil den Beitragsschock erleben wir ja gerade alle. Das wird nicht dazu führen, dass er die Superreichen trifft. Die sind längst über der Beitragsvermessungsgrenze. Das wird dazu führen, dass er die Mitte trifft. Und das ist die Gefahr bei dieser Schwarz-Weiß-Politik, dass man da
also die Menschen in der Mitte trifft. Ich habe den Verdacht, trifft. Dass er das bereut, am letzten Sonntag diese Eingabe gehabt zu haben und ein paar Stunden später dann im Fernsehen verkündet zu haben. Noch ein anderer Aspekt spielt eine Rolle im Zusammenhang mit Armut und Reichtum in Deutschland. Dort, wo Gegenden, die besonders armutsgefährdet sind, haben auch rechtsextreme Parteien besonderen Zuwachs. Es gibt sogar sozusagen kommunizierende Röhre. Wenn die Armutsgefährdung zunimmt, nimmt auch die Zustimmung zu rechtsextremen Parteien zu. Haben wir das zu wenig im Blick? Es wird jetzt ja über ein Verbot der AfD diskutiert im Bundestag, aber müssen wir da das Problem nicht eher bei der Wurzel anpacken?
Also ich würde auch sagen, das ist zu wenig im Blick und deshalb würde ich auch Ihrer Diagnose widersprechen, weil Sie haben eben das so klingen lassen, als würden wir seit Jahren die ganze Zeit so Umverteilungsdiskurse haben. Und ich habe eigentlich den Eindruck, das wird immer so vorgebracht als Behauptung, es wird nur über Umverteilung geredet, obwohl es keiner tut. Ich habe die letzten 2 Jahre eigentlich nur 2 Diskurse in Deutschland wahrgenommen. Das war erstens Flüchtlinge raus und zweitens, was kann man den Bürgergeldempfänger noch wegnehmen?
12% Erhöhung.
Ja, naja, gut, das ist das Problem, ich finde es sehr gut, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt ein gewisses Niveau, das gegeben sein muss und alles darunter akzeptieren wir als nicht menschenwürdig und deshalb gibt es einen automatischen Ausgleich, der immer wieder stattfindet, gemessen an Inflation und Lohnkosten. Da kann überhaupt keine Regierung was gegen machen.
Also doch, Herr Heil hat es ja selbst bereut und deshalb fällt die Bürgergelderhöhung in diesem Jahr aus, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Gut, ja, also auf jeden Fall, wir sprechen die ganze Zeit darüber, was kann man den Ärmsten eigentlich noch wegnehmen. Und diese 12% waren ja ein nachgeholter Inflationsausgleich. Also da sagt man ja nicht, denen geht es jetzt spitze oder so, oder die haben viel mehr als alle anderen bekommen, sondern da wird ein Verlust letztlich ausgeglichen.
Nein, die Inflation war nie 12%, so die war ja eben viel geringer, als man angenommen hat. Und darum lässt man es jetzt
ausfallen. Deswegen gibt es ja jetzt auch wahrscheinlich 2 oder 3 Nullrunden.
Ja, genau, das ist ja auch richtig.
Mein Punkt ist, wenn die Volkswirtschaft nicht wächst, dann ist unser Wohlstand gefährdet, dann können wir den nicht halten. Von daher sollten wir uns darum bemühen, dass unsere Wirtschaft wieder wächst. Das tut sie aktuell nicht und das hat sicherlich auch Gründe. Das hängt vielleicht mit Steuern zusammen, das hängt sicherlich auch mit der Infrastruktur zusammen, Herr Hartmann, Sie haben es angesprochen. Deswegen würde ich auch öffentliche Investitionen und private Investitionen nicht gegeneinander ausspielen. Im Gegenteil, sie gehören zusammen, um eben wieder die Rahmenbedingungen so zu machen, dass sie attraktiv sind. Und da gehört noch ein anderer Punkt dazu und da komme ich auch zu dem Punkt mit den Rechtsextremen und das ist Bildung. Ich glaube, Bildung ist bei uns der Schlüssel, um dafür zu sorgen, auf der einen Seite, dass es jedem möglichst einen Job zu machen, der so bezahlt wird, dass man davon gut leben kann. Und er fördert vielleicht auch eben das Verständnis für Politik und sorgt vielleicht auch dafür, dass Wahlergebnisse doch wieder etwas anders
ausfallen.
Also mit zwei
Sachen, warum ich das mit der Infrastruktur immer so betone, weil bei der Umverteilung und bei Steuern geht es nicht nur und nicht mal vorrangig darum, dass jetzt die einen mehr kriegen direkt auf die Tasche praktisch, sondern das Entscheidende ist auch für Arme, dass sie eine öffentliche Infrastruktur haben, was Bildung angeht, was Verkehrsanbindung angeht, all diese Dinge, die ihnen bestimmte Sachen überhaupt erst ermöglichen. Und Bildung und Chancengleichheit wird ja immer so betont. Wenn Sie mal heute durch die Schullandschaft gehen, ob das bei uns im Karlsruher Raum ist, ob das im Rhein-Main-Gebiet ist, wo ich vorher gewohnt habe, die meisten Schulen sind in den 70ern gebaut worden. Da gab es einen Bauboom und die sind jetzt ein halbes Jahrhundert alt. Das ist bei Unis so ähnlich. Da müsste was investiert werden. Sie können die Krankenhäuser nehmen, meine beiden Söhne sind Ärzte. Es ist völlig egal, wo Sie hingucken. Diese Infrastruktur muss öffentlich finanziert werden. Und bei den öffentlichen Einnahmen gibt es zwei große Hauptpositionen, direkte und indirekte Steuern. Und Sie können die Verbrauchsteuern, das trifft dann eher den ärmeren Teil. Und Sie können die Spitzensteuersätze oder Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer anders gestalten. Um Infrastruktur damit vernünftig finanzieren zu können. Und dann kämen wir zu dem Punkt mit Wirtschaftswachstum.
Also es wurde zu wenig investiert in den vergangenen Jahren, ja. Aber andere Dinge wurden durchaus finanziert. Ich denke an Rente, ich denke an andere Bereiche im Sozialen, wo eben Geld da war, was gemacht wurde und die Infrastruktur wurde einfach liegen gelassen von der Politik. Das ist in der Tat ein Dilemma, in dem wir jetzt sind, weil wir können hier auf einen Schlag diese Verfehlungen über viele Jahre jetzt ausgleichen und aufholen. Das braucht Zeit und gerade bei Infrastruktur kann man auch sicherlich darüber reden, ob man das in Teilen über Kredite macht, weil ja gerade das Ergebnis denen zugutekommt, die eben vielleicht in 10, 15 Jahren dann in den Arbeitsmarkt gehen und dementsprechend da partizipieren und dementsprechend auch bei der Finanzierung beteiligt werden können.
Und zurück zu Ihrer Frage mit den Rechtsextremen. Das ist ja tatsächlich ein auffälliger Befund, ist ja in den USA übrigens genauso. Da haben die Staaten vor allen Dingen Trump gewählt, wo die Inflation hoch war oder wo viele Menschen leben, die darunter leiden. Da ist ja das Verrückte, dass sie sich der AfD zuwenden, die ein Parteiprogramm hat, das genau überhaupt gar nicht für diese Menschen gedacht ist. Wenn man das liest, raus aus dem Euro, Steuern runter und dergleichen, ist es gerade, die AfD macht Politik für Reiche und nicht für Arme. Und das ist so ein schreckliches Missverständnis, was man aufklären muss.
Das ist dasselbe. Das genau, sind bei Trump Leute, dasselbe, haben Sie recht. Die wollen einfach ihren Protest loswerden. Und denen ist ein Parteiprogramm völlig wurscht. Die sehen nur, wenn alle gegen die AfD sind, dann kann ich die alle ärgern, indem ich für die AfD bin. Ja. Und das ist das Hauptmotiv. Das wird irgendwann in Enttäuschung umschlagen. Man kann ja in Österreich immer sehen, die FPÖ, wenn sie in die Regierung gekommen ist, bei der Wahl danach hat sie die Hälfte der Wähler verloren. Ja. Da war die Enttäuschung da.
Gut, aber es gab hier in der Sendung schon eine ganze Reihe von Politikwissenschaftlern, die gesagt haben, dass die Wähler von populistischen Parteien immer gegen ihre Interessen einfach wählen. Aber im Moment ist diese Situation so. Der Untertitel war ja, haben die Superreichen zu viel Macht? Also Reiche, sehr Reiche, haben die zu viel Macht im Land oder zu viel Einfluss auf die Macht?
Nun, Sie haben ja von eigentlich selbst auch schon gesagt, und das war ja sehr ehrlich, dass natürlich in der Marktwirtschaft Ungleichheit immer gewollt ist. Also das heißt ja dann, das ist ein toller Anreiz und deshalb akzeptiert man Ungleichheit und deshalb ist natürlich auch eine Politik immer darauf bedacht, durchaus eine gewisse Ungleichheit zu akzeptieren, weil sie es als Anreiz sieht und weil die natürlich auch eine erfolgreiche Wirtschaft will und all das. Von daher glaube ich, dass es immer so ist, dass eine liberale Demokratie, man könnte sagen, ein bisschen biased, das ein bisschen einseitig zugunsten der Reichen eigentlich funktioniert. Das ist ja der innere Widerspruch zwischen politischer Gleichheit und ökonomischer Ungleichheit, der immer in der liberalen Demokratie da ist. Nur, was wir jetzt sehen, und das ist in Deutschland natürlich noch nicht so krass, aber in den USA schon, und dann können wir sehen, ob das hier auch so wird, ist, dass tatsächlich sich Reiche in den USA den Staat untertan machen, dass sie den für ihre Partikularinteressen opfern. Also, dass man nicht sagt, man hat einen Staat, der ist insgesamt einer, der den Reichen zugutekommt, sondern dass wirklich der Staat und sein Haus und all das einigen wenigen und deren Partikularinteressen unterworfen wird. Und das ist, glaube ich, schon noch mal eine andere Qualität. Und da muss man drüber sprechen, wie man das hier verhindert. Und gerade wenn man ein Wort vielleicht noch zum Thema AfD verhindern, da muss man halt sagen, da geht es um Armutsbekämpfung unter anderem. Und wir haben über ein Mittel noch gar nicht gesprochen heute. Das sind Löhne. Ja? Und Sie haben gesagt, über Bildung, da können dann alle aufsteigen. Aber das stimmt ja so einfach nicht. Es gibt immer schlecht bezahlte Berufe. Es werden nicht, wenn alle studieren, auf einmal keine Putzkräfte mehr gebraucht, dann bekommt ihr unglaublich viel Geld. Das heißt, es wird immer Menschen geben, die in einer Marktwirtschaft in unteren Etagen der Lohnhierarchie unterwegs sind. Und da muss man dann über Löhne sprechen, auch über Mindestlöhne beispielsweise. Und das wurde heute leider alles nicht gemacht. Aber gut, die Zeit ist begrenzt.
Guter Hinweis. Wir haben trotzdem noch 3 Minuten Zeit. Eigentlich haben ja viele sehr reiche Milliardäre ja auch viel getan für den Fortschritt. Ein schwäbischer Milliardär hat den Möbelhandel begrenzt. Die Aldi-Brüder haben den Lebensmitteleinkauf vereinfacht und damit eigentlich auch verbilligt. Die Tech-Milliardäre in den USA haben Social Media geschaffen, ohne dass heute nichts mehr funktioniert, auch in dieser Sendung nicht. Brauchen die den Freiraum und wo endet dieser Freiraum? Wo muss der unternehmerische Freiraum da sein und wo muss er begrenzt werden?
Der Freiraum muss da sein. Wir müssen Gleichheit, gleiche Chancen herstellen, aber wir dürfen nicht umverteilen und zu Ergebnisgleichheit führen. Dann erdrücken wir auch diese Unternehmer.
Ja, das sehe ich anders, aber das ist nicht das Entscheidende. Der entscheidende Punkt ist immer, wenn man sich die wirklich sehr Reichen anguckt, also ob das nun Musk ist oder Bezos oder wer auch immer, dann kann man sagen, selbst wenn sie am Anfang eine brillante Idee hatten, das war die Grundlage, mal abgesehen davon, dass sie andere Leute hatten, die in ihren Firmen gearbeitet haben, aber ab irgendeinem Punkt bei fast allen war das Hauptziel nicht mehr eine neue brillante Idee zu haben, sondern ein Marktsegment zu monopolisieren, indem man die Konkurrenz entweder schluckt oder vernichtet.
Und deshalb hat Ludwig Erhard, und auf dem brauchen wir uns nur besinnen, immer gesagt, starke Wettbewerbskontrolle ist die Lebensversicherung der Marktwirtschaft. Und dahin müssen wir zurückkehren. Und das verletzt Trump gerade, indem er KI die Regulation total gestoppt hat.
In den USA hat man das schon mal gemacht. Da gab es eine ähnliche Situation Ende des 19. Jahrhunderts. Ich habe schon gesagt, mit Rockefeller, Carnegie und Ähnlichen. Und was hat man dann gemacht? Man hat Standard Oil zerschlagen, Antitrustverfahren. Und das wäre durchaus eine Variante, ohne dass man jetzt über wirtschaftliche Sachen diskutieren müsste, um zu sagen, das begrenzt die Macht.
Keine Frage. Frage. Ist das noch möglich? Wir müssen von der Politik einfordern, Freiheit zu bieten, unternehmerische Freiheit zu bieten und gleichzeitig natürlich solchen Einfluss, Partikularinteressen durchzusetzen, das zu begrenzen. Das ist die Aufgabe der Politik.
Zu begrenzen, diese Kontrolle auszuüben?
Bisher sehe ich schon, dass unsere Politik da in der Lage ist. Wir müssen aber eben das weiter im Blick behalten und das eben die Politik gefragt.
Gut, wir sind noch nicht ganz durch. Sie können noch etwas sagen zur Macht von Politik und zur Macht von Reichen in der Politik.
Also ich würde vielleicht noch ein Wort zu dem sagen, was Sie ausgelassen hatten, nämlich dass es ja immer diese Idee dieser Superreichen gibt, die absoluten Genies sind und die alles alleine schaffen. Und da würde ich mir doch erlauben, am Ende ein Brecht-Zitat unterzubringen. Da fragt er, hatten Sie nicht wenigstens einen Koch dabei? Ja? Also diese Idee, man hat diesen einen Superreichen, der hätte geniale Idee, der revolutioniert alles und er braucht dazu keinen anderen. Und deshalb hat er sich die Milliarden auch alleine verdient. Ich glaube, auch das kann man mal kritisch hinterfragen, ob das so wirklich der Realität entspricht.
Dank Ole Nymoen haben wir jetzt keine Zeit, seine Sendezeit verschenkt. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei Michael Hartmann, bei Antje Höning und bei Tobias Henze. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde: Trumps Zölle drohen jetzt Handelskriege. Auch ein Thema, das seit wenigen Tagen ganz oben auf der Agenda steht. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Tina Dauster, unter anderem mit dem Statement des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius in Vilnius, also der Hauptstadt von Litauen. Dort soll nämlich demnächst eine Bundeswehrbrigade stationiert werden. Bleiben Sie bei uns.